Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen achten Teil zur biblischen Heilsgeschichte lesen wir und hören wir 1. Mose 9, die Verse 8 bis 17. 1. Mose 9, die Verse 8 bis 17. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, und ich siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir begegnen heute der großartigen Treue Gottes. Gott schließt einen Bund. Und deshalb auch das Thema Gottes Treuebund. Es ist der erste wirkliche Bundesschluss, von dem uns die Bibel berichtet. Wir müssen meines Erachtens darauf achten, dass wir in den Begriff Bund nicht inflationär gebrauchen. Es wird auch in bibeltreuen Kreisen zum Teil von sehr vielen Bünden geredet. William MacDonald etwa erwähnt vor dem sogenannten Noah-Bund auch noch zwei weitere Bünde, den Bund in Eden vor und einen Bund mit Adam nach dem Sündenfall. Ich wäre da etwas zurückhaltender. Gewiss gab Gott auch im Garten Eden und nach dem Sündenfall dem Adam konkrete Zusagen. Und Hosea 6, Vers 7 sagt, sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Da kann man argumentieren, wenn Adam einen Bund übertreten kann, dann muss es einen Bund gegeben haben. Soweit ist das schon richtig. Wenn man unbedingt will, kann man von einem Bund sprechen. Denn wenn Gott eine Verheißung gibt, dann bindet er sich ja an sein Wort. Das ist ja das Gewaltige an den Verheißungen Gottes. Gott legt sich uns Menschen gegenüber fest. Der allmächtige und heilige Gott begibt sich in sein Wort uns gegenüber, und wir sollen und dürfen ihn auf dieses Wort verbindlich festnageln. Wir merken, überall steckt da das Wort Bund ja mit drin, bei verbindlich ja auch. Aber ein ausdrücklicher Bund ist auch in der Bibel doch noch mehr als eine Verheißung, so schön die Verheißung auch sein mag. Zum Beispiel hat der klassische Bund ein Bundeszeichen. Eben der Noah-Bund, das Zeichen des Regenbogens, der Abraham-Bund, das Zeichen der Beschneidung, der neue Bund in Christus, das Zeichen der Taufe. Die Verheißung dagegen, die Gott dem Adam und der Eva im Garten Eden gab, hat ebenso wenig ein Bundeszeichen wie die Verheißung, die Gott nach dem Sündenfall dem Adam gegeben hat. Die Disteln und Dornen, die auf Adams Acker wachsen sollen, würde ich nicht wirklich als solches betrachten. Und deshalb denke ich, man konstruiert hier zu viel, wenn man schon vor dem hier genannten Bund mit Noah weitere ausdrückliche Bünde benennen will. Auch kommt der Bund Der Begriff Bund in der Bibel das erste Mal hier im Zusammenhang mit Noah in 1. Mose 6, Vers 18 folgen davor, da sagt Gott zu Noah, bevor die in die Arche einsteigen, mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Da kommt das Wort Bund das erste Mal in der Bibel vor. Mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen. Das ist der erste echte Bundesschluss, von dem die Bibel auch in diesen Worten ausdrücklich redet. In 1. Mose 6, Vers 18 kündigt Gott diesen Bundesschluss schon an und nach der Sintflut, beginnend mit dem Opfer des Noah, schließt Gott diesen Bund dann. Daran sehen wir dann neben dem Vorhandensein eines Bundeszeichen ein weiteres wichtiges Merkmal eines göttlichen Bundes. Kommt jemand drauf, was das ist? Was zu einem Bundesschluss bei Gott in der Regel, soweit ich sehe, immer wesensmäßig dazugehört. Bei Noah der Regenbogen und generell auch bei den anderen Bünden. Ein Schwur, Verpflichtung, Verheißung. Am allerdeutlichsten sehen wir es beim neuen Bund. Wir denken ans Kreuz. Wir denken aber auch an den Abraham-Bund. Das Blut. Das Blut. Ein Bund wird von Gott mit Blut geschlossen. So lesen wir in 2. Mose 24, 8 bezüglich des Bundes mit Mose. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Das Blut des Bundes. Bei Abraham liegen Opferteile links und rechts und die Feuerflamme Gottes geht, wenn ich es noch grob in Erinnerung habe, durch. Also Opfer und Blut gehören zum Bund. Und im Neuen Testament, im Blick aufs Abendmahl, sagt Paulus, 1. Korinther 11, zitiert er Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ja. Und wir sehen auch hier in Kapitel 8, Vers 20 bis 22, wie die Bundeszusage Gottes unmittelbar aus dem Opfer des Noah, und beim Opfer fließt ja immer Blut, Opfer ist immer mit Blut verbunden, wie die Bundeszusage Gottes unmittelbar aus dem Opfer hervorgeht. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, nämlich des Opfers. Und der Herr sprach in seinem Herzen. Also was der Herr jetzt sagt, ist die unmittelbare Reaktion auf den wohlgefälligen Geruch des Opfers, das Noah darbringt. Der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen, und gibt dann die Bundesverheißung. Soll nie mehr aufhören, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht und so weiter, Saat und Ernte. Dann geht die Sache mit dem sogenannten Noah-Bund aber noch ganz erstaunlich weiter. Die Bezeichnung Noah-Bund ist zwar nicht falsch, denn tatsächlich ist Noah der hauptsächliche und namentlich genannte Ansprechpartner Gottes bei diesem Bundesschluss, aber wir sehen, dass die Bezeichnung Noah-Bund der Sache nach viel zu kurz greift. Mich persönlich hat das erstaunt, ich muss sagen, ist mir noch nie vorher beim Bibellesen so aufgefallen, dass Gott diesen Bund ja keineswegs nur mit Noah schließt. Auch nicht nur mit seiner Familie, seinen Söhnen, deren Ehefrauen und so weiter. Nein, mit wem schließt Gott diesen Bund noch? Ja, ich hätte es weiterschalten sollen, da steht es immer noch dran. Zu einfach. So wünschen sich die Schüler das bei der Klassenarbeit, dass der Lehrer zur Frage gleich die Antwort hinschreibt. Gell? Mit den Tieren. Ja, mit jedem lebenden Wesen, sagt Gottes Wort hier mindestens viermal in diesen Versen, mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Da frage ich euch, welche Begriffe dürften da im Hebräischen, weiß vielleicht kaum jemand, aber im Griechischen schon eher, für das Wort Wesen in der Bibel wohl wirklich stehen? Und wie wir deshalb das Wort für Wesen eigentlich richtiger übersetzen würden. Aber das hatten wir schon mal, da scheuen die Übersetzer davor zurück. die Seele, genau im Hebräischen Nefesh, das ist der Fachbegriff des Hebräischen für die Seele. Und im Griechischen logischerweise Psyche, was wir aus der Psychologie und so weiter kennen. Der griechische Fachbegriff für die Seele. Tatsächlich, wie ich es in der Überschrift formuliert habe, Gottes Treuebund mit Noah und allen lebenden Seelen, es geht, wie ich auch, wenn wir bei der Predigt, da kommen wir immer wieder drauf, kommen Tiere in den Himmel, da hatten wir das erste Mal so richtig intensiv ausgeführt. Tiere haben eine Seele, Tiere sind lebende Seelen, wie der Mensch auch. Wie gesagt, ich hatte das bisher noch nie so wahrgenommen, dass Gott deshalb auch die Tiere als Gegenüber in diesem Bund mit anspricht und sie aktiv mit einbezieht. Gewiss ist der Mensch die Krone der Schöpfung, hatten wir neulich auch ganz betont. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Die Tiere sind im Unterschied zum Menschen nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und deshalb darf der Mensch die Tiere nutzen und schlachten. Aber auch in der gefallenen Welt sind Tiere als lebende Seelen in Gottes Augen wertgeachtet. So wertgeachtet, dass Gott sie würdigt, auch mit ihnen einen Bund zu schließen. Es ist keineswegs also nur ein Bund mit Noah, es ist ein Bund Gottes mit der gesamten beseelten Schöpfung dieser Erde. Und mindestens, glaube ich, viermal, wenn ich es richtig gesehen habe, wiederholt Gott in diesen Versen das mit jeder lebenden Seele. Und dann redet er mehrfach noch von allem Fleisch, dem dieser Bund gilt. Die Formulierung alles Fleisch benennt in diesem Fall ganz offenkundig die gesamte Mensch- und Tierwelt. Der ganze Abschnitt wiederholt also in fast schon aufdringlicher Eindringlichkeit, wenn ihr es zu Hause nochmal durchlesen wollt, ist wirklich fast schon eine aufdringliche Eindringlichkeit, wie hier Gottes Wort betont, dass dieser Bund allem Fleisch, allen beseelten Wesen auf dieser Erde gilt. Nun kam auch nach der Predigt, kommen Tiere in den Himmel, von einigen Hörern die Frage, ja, für welche Tiere gilt das denn? Haben auch Regenwürmer und andere niedere oder noch niederere Lebewesen auch eine Seele? Ich weiß nicht, ob die Bibel eine absolute Grenze zieht, vielleicht nicht, aber sie deutet es zumindest an durch mehrere Hinweise hier. Erstens redet die Bibel vom Fleisch. Es geht also um Tiere, die wie der Mensch einen Leib aus Fleisch haben. Ausdrücklich die genannten Vögel und dann natürlich auch alle Landtiere. Wir dürfen hier wohl sowohl Säugetiere wie auch Reptilien mit drunter fassen. Ob auch Insekten drunter gehören, scheint vielleicht eher fraglich. Die Fische gehören nach 1. Mose 1 eindeutig auch zu den beseelten Wesen. Die sind hier aber nicht genannt. Warum? Richtig, denn die waren ja nicht in der Arche logischerweise, da wär's denen nicht so gut bekommen und der Bund wird mit den Tieren geschlossen, die aus der Arche kamen. Ja? Und der Bund geht ja ums Wasser. Wäre der Bund darum gegangen, dass Gott verspricht, dass er nie mehr die Weltmeere austrocknen wird, dann hätte er den Bund auch mit den Fischen geschlossen. Da wären die unmittelbar betroffen gewesen. Aber weil es hier um die Flut geht, betrifft das die Existenz der Fische nicht. Aber wir sehen ein ungefähres Raster, also wir können davon ausgehen, es geht hier um höhere Tierarten, Säugetiere, Reptilien, Vögel, Fische. Ob dann niederere Tierarten mit einbegriffen sind, ist eher fraglich. Ganz wichtig und interessant, dieser Bund ist an keine Bedingung geknüpft. Gott gibt dieses Versprechen einfach so. Es ist deshalb wichtig, er kann deshalb auch nicht gebrochen werden. Wenn ein Bund, ein Vertrag an Bedingungen geknüpft ist, dann wird der Bund hinfällig, wenn die eine Seite ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. Das Problem des Alten, des Mose-Bundes gewesen. Aber wenn der Bund nicht an Bedingungen geknüpft ist, kann er nicht gebrochen werden. Er bleibt ewig bestehen. Menschen und Tiere müssen nichts tun, damit dieser Bund Bestand hat. Er ist ein reiner Gnadenbund. Er gilt, bis dieser Äon, diese Weltzeit vorüber ist. Und diesem Bund gibt der Herr nun ein Zeichen, nämlich den Regenbogen. Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Wenn wir das lesen, bricht welche Frage auf? Können wahrscheinlich eine ganze Menge Fragen aufbrechen. Bei mir brach vor allem die eine Frage auf, gab es den Regenbogen vorher schon oder schafft ihn Gott jetzt überhaupt erst? Da gehen die Meinungen der Ausleger, wie zu erwarten ist, auseinander. Calvin sagt, der Wortlaut des Textes deutet nicht auf eine Neuschöpfung. Er ist deshalb der Meinung, den Regenbogen habe es vorher schon gegeben. Das mag man so sehen, heilsentscheidend dürfte diese Frage auch sicherlich nicht sein. Ich persönlich neige allerdings eher dazu, hier eine Neuschöpfung zu sehen. Allein schon auch deshalb, weil Gott sagt, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Auch wenn Gott nicht sagt, dass er den Bogen jetzt erst schafft, so scheint er ihn doch erst jetzt in die Wolken zu setzen. Mir scheint hier schon ein neuer Vorgang zu sein. Und dann wäre es auch erst ein neues Erschaffen, und Gott ordnet sich diesen Bogen ganz persönlich zu. Das war auch mit was, was mir das erste Mal so richtig aufgefallen ist bei der Vorbereitung. Gott sagt meinen Bogen. Und wir werden gleich noch sehen, warum. Was dieser Regenbogen ganz besonders mit Gott zu tun hat, weshalb er sagt meinen Bogen. Dass Gott den bereits bestehenden Regenbogen als Bundeszeichen in Anspruch nimmt, wie gesagt, kann man nicht ausschließen, würde aber weit hinter der Dynamik des Geschehens zurückbleiben, als wenn Gott diesen Bogen jetzt erst ganz neu schafft. Also wenn Noah und die Seinen diesen Bogen schon 100 Mal bei Regen gesehen haben, wäre das nicht so beeindruckend, wie wenn jetzt dieser Bogen aufs erste Mal als Zeichen am Himmel steht. Praktisch müsste das natürlich heißen, dass Gott hier verändernd in die Naturgesetze eingegriffen hat und erst hier die Gesetze der Brechung des Lichts und was da alles sonst zur Entstehung und Wahrnehmung des Regenbogens gehören mag, dass er das da erst geschaffen hat. Aber für mich, muss ich sagen, stünde es mit der Dramatik des ganzen Vorgangs in kaum einem angemessenen Verhältnis, wenn Gott nach den ungeheuren Ereignissen der Sintflut und diesem gewaltigen Bundesversprechen einfach ein bereits vorhandenes Zeichen nimmt und das jetzt für diesen Bund reklamiert. Wie viel mehr entspricht es der Dramatik und Bedeutung des Geschehens, wenn auf einmal ein bisher nie dagewesenes Zeichen in den Wolken steht? Heilsnotwendig, wie gesagt, ist es nicht, das so zu sehen, aber mir leuchtet so am meisten ein. Dann redet Gott wieder ganz menschlich von seinem Gedenken. Und es wird geschehen, wenn ich die Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken. Gott redet so, als sei der Regenbogen nicht nur ein Zeichen seiner Treue für uns, sondern zugleich eine Erinnerung für ihn selber. Dass er nicht aus Versehen im Zorn wieder so furchtbar zuschlägt, wie er das bei der Sintflut getan hat. Natürlich braucht Gott den Regenbogen nicht, um sich an seinen Bund, seine Liebe und seine Treue zu uns zu erinnern. Aber wenn Gott so redet, dann gibt er uns mit diesen Worten ein herrliches Bild und eine wunderschöne Vorstellung. Er sagt uns, wenn ihr den Regenbogen in den Wolken stehen seht, wenn ihr ihn anschaut, dann schaue ich ihn auch an. Verbindet, ja? Wir schauen den Regenbogen an und wissen, der Herr im Himmel schaut ihn auch an. Und er sagt, er ist auch mir ein Zeichen des Bundes, den ich mit euch gemacht habe. Und so ist der Regenbogen, so oft er am Himmel erscheint, ein großer Trost für uns. Nicht nur im Blick auf Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Kapitel 8, Vers 22 ist er uns ein Zeichen der Liebe und Treue Gottes, sondern auch in jeder anderen Situation. So wurde er meiner Frau und mir auch zu einem kaum in Worte zu fassenden Trost vor gut 4 Jahren in den turbulenten Wochen und Monaten, die 2012 unsere Gemeinde fast an den Rand des Zerbruchs geführt hatten. Da kamen wir müde und abgeschlagen von einem Spaziergang zurück. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber hier passt so gut, da hat es nochmal seinen Platz. Und wir gingen trüben Gedanken nachhängend die Straße zu unserem Haus hoch Und wie wir da hinaufschauen, da können wir das Bild kaum fassen. Da steht ein gewaltiger doppelter Regenbogen genau über unserem Haus. Das Foto konnte leider nur Bruchteile der Pracht einfangen. Erstens musste ich noch ins Haus rennen, die Digikamera holen und bis ich dann wieder da war, war der Regenbogen schon nicht mehr so prächtig, wie er zuvor gewesen war. Aber trotzdem konnte die Kamera die Intensität der Farben bei weitem nicht so einfangen, wie sie in Wirklichkeit waren. Es war gewaltig, wir hatten in unserem Leben niemals vorher und auch seither nicht ein wirklich doppelter, komplett geschlossener, doppelter Regenbogen stand da überm Haus. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, du siehst, der Herr gibt uns ein Zeichen und seine Zusage, er hat uns nicht vergessen. Ein Dritter kann sich kaum vorstellen, was für ein Trost dieser Regenbogen in diesem Augenblick für meine Frau und mich war. Und seither hängt in mehreren Zimmern in unserem Haus ein Bild davon. Und heute, gut 4 Jahre später, können wir auch rückblickend nur staunen und danken, wie der Herr seine Liebe und Treue unter Beweis gestellt hat. Der Regenbogen kommt in der Bibel nach diesem Bundesschluss überraschend wenig vor. Auch das war für mich eine neue Erkenntnis, habe ich noch nie im Leben über den Regenbogen weiter nachgedacht. Er kommt überraschend selten vor. Weiß jemand, wo er noch vorkommt? Ohne nachzuschlagen hätte ich es auch nicht gewusst. Man kann sich definitiv nicht blamieren, Schwester Lehmann. Da ist er immer, genau. Also, wo Wasserfälle sind, genau, richtig. In der Offenbarung kommt er 2-mal vor und 1-mal im Hesekiel. Und ich hatte vorhin gesagt, wir kommen noch mal drauf, warum Gott sagt, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Was hat Regenbogen mit Gott zu tun, wesensmäßig, substanziell? Zunächst habe ich gedacht, vielleicht erwähnt Gottes Wort auch noch ein Gedanke, den Regenbogen nicht häufiger, damit er nicht selbst zum Gegenstand der Anbetung und der Verehrung wird. Der Mensch neigt ja dazu, sichtbare, dingliche Gegenstände zu verehren. Und unser Vertrauen richtet sich ja nicht auf den Regenbogen, sondern auf den lebendigen Gott. Und der Mensch neigt damals wie heute dazu, Zeichen am Himmel anzubeten und ihnen selbst magische Bedeutung beizumessen. Ich vermute, dass Gott so zurückhaltend ist, weil er genau das nicht will. Aber dann kommt er doch vor. Und höchstwahrscheinlich wird der Regenbogen, oder ich würde sogar sagen sicher, ganz sicher, wird der Regenbogen in der Offenbarung erwähnt, weil er hier wieder eine besondere Bedeutung hat. Er ist ja das Zeichen der Treue Gottes. Und weil in der Offenbarung die Treue Gottes heilsgeschichtlich nochmal von ganz gigantischer Bedeutung sein wird. Sie ist natürlich immer von gewaltiger Bedeutung, denn immer, spätestens wenn Gotteskinder in Not geraten, fragen sie nach der Treue ihres himmlischen Vaters. Dann fragen sie, Herr, was sind deine Verheißungen wert? Wie weit kann ich mich drauf verlassen? Ja? Und kann ich in jeder Situation absolut auf deine Liebe und auf deine Treue bauen? Auch wenn im Moment alles ganz anders aussieht, auch wenn es den Anschein hat, als habest du uns endgültig vergessen, als hättest du dich ganz und gar von uns abgewandt. Also die Treue Gottes spielt immer eine entscheidende Rolle, aber am Ende der Zeit in ganz besonderem Maß. Das erste Mal noch vor sehen wir es in der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 3. Das ist die Thronschau, eine der Thronschauen, die erste, die folgt hier auf die 7-Cent-Schreiben. Sie eröffnet die Offenbarung im eigentlichen Sinne. Die 7-Cent-Schreiben sind ja noch bis dahin mehr so eine Art Vorlauf. Ab dieser Thronschau, Kapitel 4, beginnen dann wirklich die Endzeitereignisse mit den Siegelgerichten und so weiter. Und die Thronschauen in der Offenbarung sind ja immer die Einleitung für das Folgende. Sie weisen, bevor die Dinge beginnen, hin auf den allmächtigen Gott, von dessen Thron aus alle Ereignisse ihren Ausgang nehmen. Und sie machen damit immer deutlich, es sind nicht die entfesselten Kräfte der Natur oder des Bösen, die sich nun ungehindert austoben dürfen, sondern es ist das Gerichtshandeln dessen, der auf dem Thron sitzt. Alles, was in diesen Kapiteln dann an Furchtbarem geschieht, hat seinen letzten Ursprung vom Thron Gottes aus. Die Mächte der Natur und des Bösen sind nur Werkzeuge, die er zum Abschluss der Heilsgeschichte gebraucht. Das rufen die Thronschauen immer wieder in Erinnerung. Aber, und da kommt die Bedeutung des Regenbogens ins Spiel, in diesen letzten Tagen dürfen diese Mächte der Natur und des Bösen so furchtbar wüten, dass es den Anschein hat, als würde die Treue Gottes nicht mehr gelten. Und deshalb veranschaulicht Gottes Wort, bevor die ersten dieser furchtbaren Gerichte beginnen, dass Gottes Treue trotzdem unveränderlich bestehen bleibt. Die Treue und absolute Zuverlässigkeit ist ja eines der wichtigsten Merkmale Gottes. Das Zeichen seiner Treue umgibt seinen Thron. So saß schon der Prophet Hesekiel, berichtet das in Hesekiel 1, Vers 27 folgender. Er sieht dort den Thron Gottes und darauf sitzt einer dem Aussehen eines Menschen gleich. Er sieht also Jesus, den Menschensohn, auf dem Thron Gottes. Und dann geht der Blick des Hesekiel hinunter auf den unteren Teil des Thrones und auf die Umgebung des Thrones und er sieht, ein Glanz war ringsum, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist. So war das Aussehen des Glanzes ringsum. Was sagt uns das? Gott thront mitten im Zeichen seiner Treue. Der Regenbogen, das Zeichen seiner Treue, seines Bundesschlusses, umgibt wie ein Ring seinen Thron. Und mitten darin thront er. Und genauso sieht es Johannes in Offenbarung 4, Vers 3. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und ein Regenbogen war rings um den Thron. Gottes Thron ist vom Regenbogen umgeben. Stellen wir das wirklich ganz real vor. Das heißt, alles, was von diesem Thron ausgeht, steht unter der Treue Gottes und muss dieser Treue Gottes entsprechen. Gott kann niemals untreu sein. Und wenn wir es jetzt wieder menschlich sagen, mit diesem Regenbogen drumherum, der wie so ein Ring den Thron Gottes umgibt, es kann also unmöglich irgendetwas von diesem Thron ausgehen, was nicht der Treue Gottes entspricht. Selbst wenn Gott was anderes tun wollte, ich finde das Bild gigantisch, wäre es gar nicht möglich. Denn nichts, was nicht der Treue Gottes entspricht, kann durch diesen Bogen der Treue hindurch. Das ist ja ein abgeschlossener Kreis. Ja? Das ist im Prinzip wie ein gigantischer Filter. Da geht nichts anderes durch. Das würde von diesem Ring aufgehalten, von diesem Bogen. Andernfalls müsste es diesen Bogen der Treue Gottes durchbrechen und zerstören. Ist ausgeschlossen. Also ist ein Zeichen, dass Gottes Treue, egal was kommt, wesensmäßig in Ewigkeit bestehen bleibt. Es kann nicht anders sein. Seine Treue ist Gegenstand, Teil seines Throns, seines Seins, seines Handelns. Unveränderlich. Liebe Geschwister, was ist das für eine gewaltige Verheißung? Und alles, was auf dieser Erde geschieht, das geht ja nun einmal von diesem Thron aus. Ganz egal, was wir sehen. Es hat alles im letzten Grund seinen Ursprung in diesem Thron. Nicht notwendigerweise so, dass der auf dem Thron alles mit eigener Hand tun würde, so nicht. Aber doch so, dass er entscheidet, welche Kräfte entfesselt werden, was sie tun dürfen und was nicht. Er setzt ihnen Maß und Grenze. Und egal wie brutal die Mächte des Bösen wüten und die Kräfte der Natur ins Wanken geraten werden in diesen kommenden Zeiten, der Bund Gottes steht. Und das wird bekräftigt durch das zweite und letzte Mal, wo wir in der Bibel den Regenbogen sehen, das ist Offenbarung 10, Vers 1. Da haben sich die Dinge weiter dramatisch entwickelt. Die sieben Siegel sind geöffnet, die ersten sechs Posaunen sind geblasen, furchtbare Gerichte Gottes haben inzwischen den Planeten heimgesucht, aber das war nur der Auftakt. Jetzt kommt das Finale. Die siebte Posaune wird geblasen und mit ihr werden die sieben Schalen des Zornes Gottes über die Erde ausgegossen. Und was nun geschieht, überbietet an Zerstörungsmacht alles seit der Sintflut Dagewesene. Die Frist zur Umkehr ist abgelaufen. Wir haben es als Lesung gehört, es wird keine Frist mehr sein. Es wird keine Frist mehr sein. Deshalb ist es ja auch für uns so wichtig, die Zeit zu nutzen, im Gebet, im Zeugnis, auch jeder für sich selber. Denn diese Zeit kann sehr nahe sein, wo keine Frist mehr sein wird, dass wir die Frist nicht versäumen. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft verkündigt hat. Und jetzt kommt wieder der Regenbogen, wo diese letzte und härteste Phase der Zorngerichte Gottes wird verkündigt und in Gang gesetzt durch einen Engel. Und er ist begleitet mit einer Wolke und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Ist hochinteressant. Und ich denke, sehr bezeichnend, dass der Regenbogen hier wieder auftaucht. Auch an dieser entscheidenden Stelle sehen wir den Engel Gottes, dessen Haupt umgeben ist vom Zeichen der Treue Gottes. Weshalb das Haupt? Das Haupt steht ja für die Befehlsgewalt, für die Obrigkeit. Das heißt, alle Befehle, die Gott gibt und die durch seinen Engel veranlasst sind, sind weiterhin von seiner Bundestreue geprägt. Da sagt Gott nochmal, egal was jetzt auch in dieser Zeit der siebten Posaune geschieht, und die Gemeinde Jesu wird wohl spätestens an diesem Zeitpunkt dann entrückt sein, denn dann ist die Frist und das Wirken des Geistes Gottes vorbei. Aber egal was dann noch über diese Erde hereinbricht, das Zeichen seiner Treue und seine Treue überhaupt mit der Schöpfung besteht. Es wird diesen Planeten durchschütteln und rütteln wie nichts zuvor. Aber trotzdem wird die Schöpfung nicht vernichtet, sie wird nicht untergehen. Sie hat Bestand. Das ist ganz wichtig. Gottes Gnade und Treue wird auch durch diese furchtbaren Endzeitgerichte nicht erschüttert, sondern in ihnen bewährt. Gott bekräftigt an diesen beiden Schlüsselstellen in Offenbarung 4 und 10 zweimal noch an ganz wichtigen Punkten seine unverbrüchliche Treue zu uns und zur gesamten beseelten Schöpfung. Sie wird in den Endzeitgerichten nicht untergehen, sondern ans Ziel gelangen. Das ist ja der Punkt. Diese Endzeitgerichte dienen ja dazu, mit dem Bösen auf diesem Planeten abzurechnen, das Böse zu vertilgen. Diese Endzeitgerichte sind nicht der Untergang der Schöpfung, sondern ihre Vollendung hinein ins tausendjährige Friedensreich. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, im Wissen um diese Treue Gottes, nehmt's mit nach Hause, nicht nur den Regenbogen, den Thron Gottes vom Regenbogen umgeben, den Gerichtsengel, sein Haupt vom Regenbogen, von der Treue Gottes umgeben. In dieser Treue dürfen auch wir jeden Tag leben. Und egal wie es um uns aussieht, wir dürfen wissen, hundertprozentig die Treue Gottes steht, auch über mir, über meinem Leben, über meine Familie. Sie trägt mich, sie hält mich. Amen.